Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Haben wir die Verpflichtung, bei Unrecht zu schweigen? Müssen wir uns von allem abwenden? Dürfen wir unsere Stimme nicht erheben, wenn wir Unrecht sehen? Und ich spreche ganz besonders für die Verpflichtung, die Aufgabe, die Mission der Kirche Gottes. Nun, es gibt eine interessante Stelle im Buch Amos, die dahingehend ausgelegt werden könnte, dass man in der Tat schweigen muss, wenn man Unrecht sieht, weil es sich um eine böse Zeit handelt, in der wir heute leben. Und Amos Kapitel 5 und Vers 13 spricht davon. Es heißt hier, darum wird der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Nun, andere übersetzen, der Kluge wird schweigen oder muss schweigen. Oder die Elberfelder Bibel schreibt zum Beispiel, darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit. So, worum geht es jetzt hier? Was ist das Anliegen von Amos im Buch Amos? Warum steht diese Stelle dort? Wir müssen den Zusammenhang sehen und wir müssen natürlich auch das gesamte Thema uns anschauen, worum es in dem Buch Amos eigentlich geht. Zunächst einmal das Wort Amos bedeutet so viel wie Last. Und ich werde heute aus der revidierten Lutherbibel 2009 vorlesen. In der Tat gibt es eine revidierte Lutherbibel 2009, die ist ein wenig revidiert worden, nachdem sie zunächst erschienen ist. Und wie gesagt, in der revidierten Lutherbibel 2009 heißt Amos Kapitel 5 und Vers 13, wird es so übersetzt, dass der Kluge oder man könnte sagen der Einsichtige zu dieser Zeit schweigen wird. So, worum geht es bei dem Buch Amos? Was ist das Thema? Was ist der zeitliche Zusammenhang? Amos hat damals zwar in Juda gelebt, in dem Haus Juda, aber hat sich hauptsächlich an das damalige Haus Israel gewandt, aber gleichwohl ist dies eine Prophezeiung für uns heute. Es geht nicht um die damalige Zeit von Amos, es geht um uns heute und um unsere unmittelbar bevorstehende Zukunft. Es geht nämlich genau gesagt um den Tag des Herrn und um Ereignisse, die zum Tag des Herrn führen. Und mit dem Tag des Herrn, wie wir das öfteren gesagt haben, da geht es um eine Zeitspanne von ungefähr einem Jahr vor der Wiederkunft Christi. Also dieser Tag beginnt so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi. Es ist die Zeit, wenn Gott aktiv eingreift in die Aktivitäten der Menschen. Und dieser Tag wird auch als ein Tag des Zornes bezeichnet, weil Gott sehr, sehr zornig ist über die sündhafte Menschheit. Die Menschheit, die sich abgewandt hat von ihm total und die jetzt mit einer Sprache angeredet werden muss, die sie versteht. Wir lesen in Amos Kapitel 5, die Verse 18 bis 20. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeisehnen. Was soll er euch? Denn der Tag des Herrn ist Finsternis und nicht Licht, wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm. Und er kommt nach Hause und lehnt sich mit der Hand an die Wand und eine Schlange beißt ihn. Denn der Tag des Herrn wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Das ist der Zusammenhang. Und obwohl Gott diese Plagen am Tag des Herrn, wie das Buch der Offenbarung es beschreibt, über alle Nationen, alle Völker, alle Menschen ausgießen wird, die sich weigern, ihn anzuerkennen, ihm zu folgen, so geht es hier im Buch Amos hauptsächlich um die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Ganz besonders die modernen Nachfahren des Hauses Israel. Und die befinden sich, wie wir des Öfteren schon erklärt haben, heute in Ländern wie den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich, aber auch Kanada, Australien, Neuseeland und auch Teile von Südafrika. Nun, das Haus Juda bezieht sich hauptsächlich auf den Staat Israel im Nahen Osten. Schauen Sie, wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Niedergang und Aufstieg von Großbritannien und Amerika. Und diese Broschüre geht sehr auf die zukünftigen Ereignisse ein und beschreibt auch und zeigt Ihnen auch anhand der Bibel, anhand der Geschichte, anhand der archäologischen Aufzeichnungen, dass in der Tat die modernen Nachfahren des Hauses Israel und ganz besonders die modernen Nachfahren von Josef, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden, sich in Großbritannien und im Vereinigten Königreich und auch in den Vereinigten Staaten befinden. Wenn wir das Buch Amos näher untersuchen, dann werden wir feststellen, dass mitunter nicht nur von dem Haus Israel gesprochen wird, sondern auch von dem Haus Jakob. Und der Name Israel ist ja eine Umwandlung des Namens Jakob. Ursprünglich hieß Jakob ja eben Jakob und er wurde dann, als er bekehrt wurde, in Israel umgenannt. Und dann wird auch von dem Haus Josef gesprochen. Josef war ein Sohn von Jakob oder Israel. Und er hatte zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Und es ist so, wie auch diese Broschüre es beschreibt, dass Ephraim der Stammvater des Vereinigten Königreiches ist und anderer englischsprachiger Nationen und Manasse der Stammvater der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann wird auch hin und wieder von Isaak gesprochen. Isaak war der Vater von Jakob. Und dann wird auch von dem Haus Jerobeam gesprochen. Und auf das werden wir auch noch zu sprechen kommen, auf dieses Haus und auf Jerobeam. Ein sehr schlechter, schlimmer, böser König im Hause Israel. Aber in Amos Kapitel 2 und die Verse 4 und 5 wird zunächst einmal von der Bestrafung des Hauses Juda, und es geht um das moderne Haus Juda, es geht um den heutigen Staat Israel im Nahen Osten. Da wird ja gesprochen. Und da wird Folgendes gesagt, in Amos Kapitel 2, die Verse 4 und 5. So spricht der Herr, wegen 3 und 4 Freveltaten Judas will ich sie nicht schonen, weil sie das Gesetz des Herrn verwarfen und seine Rechte nicht hielten und sich durch ihre Lügen verführen ließen, denen schon ihre Väter folgten. Sondern ich will ein Feuer nach Juda schicken, das die Paläste von Jerusalem verzehren soll. Eine katastrophale Entwicklung ist für das Haus Juda im Nahen Osten prophezeit. Eine Zerstörung, eine Vernichtung. Und der Grund ist der, dass das Gesetz Gottes nicht gehalten wird, denn auch das Haus Juda hält das Gesetz Gottes eigentlich nicht, in keinster Weise. Und dann wird in Amos Kapitel 2, in den Versen 14 bis 16, von Israel gesprochen, im Haus Israel. Und eingeleitet wird es in Vers 6 von Amos Kapitel 2, wo es heißt, so spricht der Herr wegen 3 und 4 Freveltaten Israels. Also jetzt ist die Unterscheidung getroffen zu Juda. Israels will ich sie nicht schonen, weil sie die Gerechten für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Vers 7, sie treten den Kopf der Armen in den Schmutz und behindern den Weg der Elenden. Es gehen Sohn und Vater zu demselben Mädchen ein, um meinen heiligen Namen zu entweihen. Schauen Sie, das ist die Einleitung. Es geht hier um soziale Ungerechtigkeit. Es geht um schlimme sexuelle Freveltaten. Alles dies sind Gründe, warum Gott so gewaltig gegen das moderne Haus Israel, hauptsächlich Amerika und Großbritannien, vorgehen wird. Und dann lesen wir in Vers 14, angefangen in Vers 14. Der, der schnell ist, soll nicht entfliehen. Und der Starke kann nichts ausrichten. Und der Mächtige wird sein Leben nicht erretten können. Vers 15. Und die Bogenschützen sollen nicht bestehen. Und wer schnell laufen kann, der soll nicht entlaufen. Und wer reitet, soll sein Leben nicht erretten. Vers 16. Und wer unter den Starken der Tapferste ist, soll an jenem Tage ist auch wiederum eine Bezeichnung für den Tag des Herrn, soll an jenem Tage nicht entfliehen müssen. Oder vielmehr nackt entfliehen müssen, spricht der Herr. Was hier angesprochen wird, ist eine Situation, wo Menschen sich viel einbilden auf ihre Stärke, auf ihre Macht, auf ihre Kraft. Man kann alles aus eigener Kraft bewirken. Wir machen Amerika wieder groß. England merkt auch nicht, dass sie aufgrund des Brexit total im Unterliegen sind. meinen nach wie vor, sie könnten alles auf ihre eigene Weise durchziehen und Gott sagt, es wird alles nichts bringen. Denn wenn ich eingreife, dann kann man noch so stark sein, dann kann man noch so tapfer sein, dann kann man noch so mächtig sein, wie man sich das so vorstellt. Es wird einem insoweit in keinster Weise helfen. Und das ist das, was Gott hier sagt. Er sagt, die Bestrafung kommt. Sie wird kommen und nichts wird das abwenden können. Wenn wir uns weitere Ankündigungen dieser Bestrafung für das Haus Israel anschauen, dann finden wir zum Beispiel Folgendes. In Amos Kapitel 3 und angefangen Vers 9. Da heißt es, verkündet es in den Palästen von Aschdod und in den Palästen von Ägypten und sagt, jetzt geht es um das, worauf es hier ankommt, sammelt euch auf den Bergen Samarias. Nun, die Berge, das sind die beiden vornehmlichen Nationen von Samaria. Samaria war natürlich die Hauptstadt damals des Hauses Israel. Es geht hier hauptsächlich um die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich. Sammelt euch auf den Bergen Samarias und seht, welche Verwirrung und Bedrückung dort ist. Und was für eine schreckliche Verwirrung und Bedrückung haben wir heute in diesen beiden Ländern und Mächten. Sie achten kein Recht, Vers 10, spricht der Herr. Sie sammeln Schätze durch Gewalttaten und Plünderung in ihren Palästen. Und darum spricht der Herr, Herr, man wird dieses Land ringsumher bedrängen und dich von deiner Macht herunterstürzen und deine Paläste plündern. So spricht der Herr, Vers 12, wie ein Hirte zwei Schenkel und ein Ohrläppchen aus dem Maul des Löwen reißt, so sollen die Kinder Israel, die in Samaria wohnen, das wäre jetzt die Hauptstadt Washington, D.C. zum Beispiel, oder auch London, so sollen die Kinder Israel, die in Samaria wohnen, herausgerissen werden. Es bleibt nur die Ecke eines Bettes und des Damastsofas, worauf sie jetzt liegen. Hört und bezeugt das. Hier wird eine Aufforderung gegeben, dass man das sagen soll, dass man das predigen soll, dass man das mitteilen muss. Hört und bezeugt das dem Hause Jakob. Warum wird jetzt Haus Jakob erwähnt? Nun, Jakob, das war nun die Persönlichkeit, die den Namen hatte, bevor sie bekehrt war. Es geht hier um unbekehrte Menschen im Haus Israel, im modernen Haus Israel. So hört und bezeugt es dem Haus Jakob, spricht der Herr, Herr, der Gott Zebaoth. Denn an dem Tag, an dem ich die Sünden Israels heimsuchen werde, werde ich auch die Altäre in Bethel heimsuchen und die Hörner des Altars abbrechen, sodass sie zu Boden fallen werden. Die Hörner des Altars standen so für Schutz und wenn die abgebrochen werden, dann gab es keinen Schutz mehr. Und dann heißt es in Vers 15, und ich werde das Winterhaus und das Sommerhaus zerstören und die elfenbeinernen Häuser werden untergehen und viele Häuser verschwinden, spricht der Herr. Sie werden durch einen nuklearen Atomkrieg, der kommen wird, total ausgemerzt, vernichtet werden. Aber warum wird hier von den Altären in Bethel gesprochen? Was hat es mit Bethel auf sich? Nun, schauen wir uns einmal 1. Könige Kapitel 12 an. Und da lesen wir, was damals geschah im Hause Israel. 1. Könige, Kapitel 12. Und fangen wir an, in Vers 26 zu lesen. Rehobiam, das war der König, der dann über das Haus Israel herrschte, als es zu dieser Spaltung kam, nach Salomos Tod. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen, das Königreich wird nun wieder dem Haus David zufallen. Wenn dieses Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Haus des Herrn in Jerusalem, wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn wenden, zu Rehabeam, das war der Sohn von Salomo, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehabeam, dem König von Juda, zufallen. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber, also nicht nur eins, wie damals die Israeliten es taten, als Mose auf dem Berg war, sondern gar zwei, und sagte zum Volke, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Seht, da sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Und er stellte eins in Bethel auf, Bethel, und das andere tat er nach Dan. Und das geriet zur Sünde, denn das Volk ging hin, vor das eine bis nach Dan. Und er baute auch ein Höhenheiligtum und machte Priester aus allem Volk, die nicht von den Söhnen Levis waren. Und Jerobeam machte ein Fest am 15. Tage des 8. Monats, wie das Fest in Juda, aber es war nicht am gleichen Tag. Und er opferte auf dem Altar. Und so tat er in Bethel, indem er den Kindern opferte, die er gemacht hatte, und bestellte in Bethel Priester der Höhen, die er gemacht hatte, und opferte auf dem Altar, den er in Bethel gebaut hatte, am 15. Tage dem 8. Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte, und er machte den Kindern Israel ein Fest und opferte auf dem Altar und räucherte. Und damit begann natürlich die absolute heidnische Verehrung. Man meinte, man würde Gott dienen und tat es natürlich nicht. Man hat dann eigene Feste erfunden. Man hat das Gesetz Gottes abgeschafft, hat sich nicht mehr an das Gesetz Gottes gekehrt. In 2. Könige Kapitel 17, 2. Könige 17, da wird noch etwas mehr gesagt, angefangen in Vers 16. Es heißt, die Israeliten verließen alle Gebote des Herrn. Mit anderen Worten, sie verließen auch den Sabbat. Hier ist eine Stelle, die uns zeigt, dass damals Israel begann, den Sonntag zu halten. Sie verließen den Sabbat, sie verließen alle Gebote. Und sie machten sich zwei gegossene Kälber und ein Aschera-Bild. Aschera, das war eine Göttin, die zu Ostern angebetet wurde hauptsächlich. Und beteten alles Heer des Himmels an und dienten dem Baal, Baal dem Sonnengott. Der Sonntag war sein Tag. Da begann Israel damals schon, man könnte sagen das Haus Israel, den Sonntag zu feiern, wie es die Amerikaner und die Engländer heute noch tun. Und sie ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen. Das tut man zwar heute nicht, aber man treibt sie ab. Und beschäftigten sich mit Wahrsagerei und Zauberei. Es gibt viel Wahrsagerei und Zauberei, ganz besonders in England und ganz besonders auch in Amerika. Und verkauften sich, um zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Und da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat sie vor seinem Angesicht weg. Das war damals, er wird es noch wieder tun. Sodass nichts übrig blieb als der Stamm Juda alleine, aber auch der würde nicht übrig bleiben. Schließlich würde auch er in die Gefangenschaft geführt werden, wie es in der Tat in der Zukunft geschehen wird. Denn Vers 19, dazu hielten auch die von Juda nicht die Gebote des Herrn. Damals nicht, heute nicht. Ihres Gottes und lebten in den Sitten, nach denen Israel getan hatte. Und darum, Vers 20, verwarf der Herr alle Nachkommen Israels, demütigte sie und gab sie in die Hände der Philister und der Plünderer, vielmehr bis er sie von seinem Angesicht verwarf. Und Israel, Vers 21, wurde von dem Haus Davids losgerissen und sie machten Jerobeam, den König Nebats, zum König und er brachte Israel vom Herrn ab und verleitete sie zur schwerer Sünde. Und so lebten die Kinder, Vers 22, Israel in allen Sünden Jerobeams, die er angerichtet hatte, und ließen nicht davon ab. Das war der Hintergrund von Bethel. Deswegen schreibt hier Amos in solch schlimmer Weise und klarer Weise über Bethel. Aber auch in Amos Kapitel 8 und Vers 14, da wird etwas zu Dan gesagt. Wir hatten ja auch gerade hier von Dan gelesen. Da heißt es in Amos 8 und Vers 14, angefangen in Vers 13, an jenem Tage, wiederum der Tag des Herrn, werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen, so wahr dein Gott zu Dan lebt. Zu Dan lebt. Das war aber eine falsche Gottesanbetung, wie wir gerade gesehen haben. Und so wahr der Kult von Beersheba lebt. Nun, Beersheba, das war eine Stadt in Juda, aber die hatten sich auch jetzt hier, wie wir gerade gesehen haben, sich dann gegen Gott versündigt. Denn sie alle werden fallen und nicht wieder aufstehen, heißt es hier. Also das ist der Hintergrund, warum hier von Bethel gesprochen wird, warum hier von Dan gesprochen wird. Und darauf werden wir noch zu sprechen kommen, diese falsche götzendienerische Anbetung, die wir heute in Amerika und England ganz besonders haben. Natürlich in anderen Ländern auch. Aber es geht hauptsächlich um diese beiden Länder hier. In Amos Kapitel 4, die Verse 6 bis 10, wird wiederum das Haus Israel angesprochen. Darum habe ich euch in allen euren Städten leere Zähne und an allen euren Orten Mangel an Brot gegeben. Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, spricht der Herr. Es geht hier um Hungersnöte. Ich habe euch den Regen zurückgehalten, als er noch 3 Monate bis zur Ernte war. Und ich ließ es regnen über eine Stadt und auf die andere Stadt ließ es nicht regnen. Ein Acker wurde beregnet, der andere Acker, der nicht beregnet wurde, verdorrte. Einige würden noch in der Lage sein, Nahrung zu produzieren, andere nicht. Vers 8, und es zogen 2, 3 Städte zu einer anderen Stadt, um Wasser zu trinken, und sie konnten nicht genug finden. Und doch kehrtet ihr euch nicht zu mir um, spricht der Herr. Und ich schlug euch mit Mehltau, Vers 9, und mit Getreidebrand, Die Heuschrecken fraßen alles ab. Wir hatten auch von den Heuschrecken im Buch Joel gelesen. Was in euren Gärten und Weinbergen, auf euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs. Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, spricht der Herr. Und jetzt Vers 10. Ich schickte die Pest, Seuchen, Pandemien, weltweite, globale Epidemien. Ich schickte die Pest unter euch, genau wie in Ägypten. Ich tötete eure jungen Männer durch Schwert. Auch hier wird natürlich Krieg angesprochen. Und ließ eure Pferde gefangen wegführen. Hier wird Sklaverei angesprochen, Kriegsgefangenschaft. Und ließ den Gestank von eurem Heerlager in eure Nasen steigen. Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, spricht der Herr. Was wird hier angesprochen? Hungersnot, Seuchen, Epidemien, Kriege. Und es wird klar und deutlich gesagt, um welche Zeit es hier geht. In Vers 12 von Kapitel 4. Darum will ich weiterhin so an dir handeln, Israel. Und weil ich so an dir handeln werde, Israel, bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Es geht um die Wiederkunft Jesu Christi. Alle diese Dinge, die jetzt stattfinden und stattfinden werden, deuten auf die baldige Wiederkunft Christi hin. Und das heißt, bereitet euch vor, denn ihr werdet eurem Gott begegnen. Ihr werdet vor Jesus Christus stehen. Ihr werdet Rechenschaft ablegen müssen für das, was ihr getan habt und weiterhin tut. Dieser zeitliche Zusammenhang findet sich auch in Amos Kapitel 8 und in Vers 9. An diesem Tage, spricht der Herr, Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und das Land am hellen Tage finster werden lassen. Wir hatten bereits schon gesehen, dass der Herr Discern ein finsterer Tag ist. Es geht hier um die himmlischen Zeichen. Es fängt ja mit der großen Trübsal an, aber dann, wenn die große Trübsal am Stattfinden ist, um es so etwas dümmlich auszudrücken, von der Grammatik her, aber Sie verstehen, was ich meine, die große Trübsal fängt an, aber hört nicht auf. Und dann kommen die himmlischen Zeichen. Und wenn die himmlischen Zeichen dann beginnen, dann kommt der Tag des Herrn. Aber die große Trübsal und die himmlischen Zeichen werden fortfahren. Bis hin zur Wiederkunft Christi. Und deswegen wird hier es natürlich auch am Tag des Herrn finster sein. Und das ist die zeitliche Abfolge. Wenn wir uns Amos 5 anschauen, dann wird mehr noch gesagt über die Zerstörung. Die Vernichtung des modernen Hauses Israel. Lesen wir Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Hört, ihr vom Hause Israel, dieses Wort. Denn ich muss dieses Klagelied über euch anstimmen. Die Jungfrau Israel ist gefallen, es geht hier um eine zukünftige Zeit, sodass sie nicht wieder aufstehen wird. Sie ist zu Boden gestoßen und es gibt niemanden, der ihr aufhilft. Es geht hier um Menschen. Dann werden England und Amerika total verlassen sein von allen anderen Nationen. Es gibt dann keine Alliierte mehr, keine Freunde mehr, die ihnen helfen werden. Sie werden sich alle gegen England und Amerika wenden. Denn so spricht der Herr, Herr, Vers 3, die Stadt, aus der 1000 ausziehen, soll nur 100 übrig behalten. Und wo 100 ausziehen, die soll nur 10 übrig behalten für das Haus Israel. Sehr wenige werden überleben. Und während diese Zerstörungen stattfinden oder diese Warnungen jetzt, die auf diese Zerstörungen hindeuten, da gibt uns Gott eine Ermahnung. Und zwar lesen wir die in Amos Kapitel 5 und Vers 6. Und es geht für alle und gilt für alle Menschen jetzt, nicht nur für die Nachfahren des Hauses Israel oder Juda. Denn Gott ist ja auch niemand, der die Person ansieht. Was er hier schreibt, bezieht sich auf uns alle in letzter Konsequenz. Und er sagt in Amos Kapitel 5 und Vers 6, suchet den Herrn, und dann werdet ihr leben. Damit er nicht ein Feuer, und jetzt geht es ganz besonders im Hause Josef entfacht, mit anderen Worten Ephraim und Manasse, Amerika und England, damit er nicht ein Feuer im Hause Josef entfacht, das ist verzehrt und dass niemand in Bethel löschen kann. Bethel, diese heidnische Anbetung, diese religiöse Heiligkeit sozusagen, in Anführungszeichen, die wird einem nicht mehr helfen können. Aber wie wir sehen werden, Gott weiß, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen auch im Hause Josef nicht bereuen wird. Aber einige werden es, einige können es, einige hören zu und werden dann beschützt werden von dem, was kommen wird. Auch in Vers 15, Amos 5 und Vers 15. Hasset das Böse, liebet das Gute, sorgt für das Recht im Tor, dann wird der Herr, der Gott Zebaoth, dem Übrigen, dem Überrest in Josef gnädig sein. Es geht nicht um die damalige Zeit, es geht um den Überrest, diejenigen, die vielleicht zuhören dann und das Richtige tun. Aber Gott weiß, dass im Großen und Ganzen die Nachfahren des Hauses Israel und Juda, Amerika und England, aber auch alle Menschen, ihm zunächst einmal nicht zuhören werden. Und so wird es zur Bestrafung kommen. Amos Kapitel 5 oder Amos Kapitel 6, und lesen wir in Vers 1. Wehe den Sorglosen in Zion. Und Zion kann sich auch auf die Kirche Gottes beziehen. Das ist eine Warnung an uns alle. Wehe den Sorglosen in Zion und denen, die sich auf den Berg Samarias verlassen. Ah ja, wir sind ja eine großartige Nation. Amerika hat immer schon weiter gemacht und war schon mal groß, wird wieder groß. Die sich auf den Berg Samarias verlassen, den Vornehmsten des Erstlings unter den Völkern und zu denen, das aus Israel kommt. Also alle kommen jetzt dorthin, weil sie zu diesen Vornehmsten unter den Völkern gehen wollen, den Führern. Vers 3. Die ihr euch weit vom bösen Tage entfernt glaubt und doch die Herrschaft der Gewalt herbeiführt. Hören Sie sich das an, wie das hier formuliert wird. Die Herrschaft der Gewalt. Uns wird es nichts schlecht gehen. Der böse Tag, dieser Tag des Herrn, der ist noch lange weg. Halten Sie Ihren Finger hier. Schauen wir uns kurz Hesekiel Kapitel 12 an. Hesekiel Kapitel 12. Und lesen wir die Verse 27 und 28. Du Menschenkind, siehe, das Haus Israel sagt, die Vision, die dieser sieht, da ist noch lange hin. Und der Weissagt auf die Zeit, die noch fern ist. Darum sage ich oder sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, was ich rede, soll nicht länger verzögert werden, sondern es soll geschehen, spricht der Herr, Herr. Bislang ist so einiges verzögert worden, aber es wird bald geschehen. Das ist die Warnung. Wir sollten bereits jetzt schon die Vorzeichen dieser Warnung erkennen können. Zurück, Amos Kapitel 6 und jetzt in Vers 6. Ihr trinkt Wein aus den Schalen und salbt euch mit Balsam und bekümmert euch nicht um den Niedergang Josefs. Interessant, wie das hier formuliert wird. Den Niedergang Josefs. Wie heißt unsere Broschüre? Niedergang und Aufstieg von Großbritannien und Amerika. Aber der Aufstieg kommt erst, wenn Christus zurückgekommen ist, vorher nicht. Und viele kümmern sich gar nicht um diesen Niedergang, erkennen den gar nicht, verstehen den überhaupt gar nicht, glauben nicht daran, dass wir jetzt schon dabei sind zu sehen, wie sowohl Amerika als auch England dem Untergang entgegengehen. Die meisten wollen es einfach nicht wahrhaben. Und so wird Gott sehr stark eingreifen. Amos Kapitel 9 und Vers 10. Alle Sünder in meinem Volke sollen durch Schwert sterben, die da sagen, es wird das Unglück nicht so nahe sein und uns nicht treffen. Ist das unsere Einstellung? Meinen wir, dass wir wieder sehen werden, wie sich Amerika und England erholen werden und wieder zu diesen großartigen Mächten werden, die sie vielleicht einmal waren, auch von der Stärke, von der Kraft her? Machen wir uns da nichts vor. Diese Zeit ist längst dahin. Und dann spricht Gott auch von dem Hochmut, von dem Stolz des modernen Hauses Israels. Diesem Stolz, diesem Hochmut in ihre Macht, in ihre Kraft, in ihre Stärke. In Amos Kapitel 6 und Vers 8. Amos 6 und Vers 8. Denn der Herr hat bei sich selbst geschworen, spricht der Herr, der Gott Zebaoth, mich verdrießt der Hochmut Jakobs. Hier wird wieder Jakob angesprochen, dieser noch unbekehrte Mensch. Es geht hier um die unbekehrte Nation von Amerika und England. Mich verdrießt der Hochmut Jakobs und ich hasse ihre Paläste und ich will die Stadt übergeben mit allem, was darin ist. Auch in Kapitel 8 und Vers 7. Der Herr hat geschworen oder hat gegen den Hochmut Jakobs geschworen, niemals werde ich alle ihre Taten vergessen. So sieht Gott das. Sehen wir das so? Um was für Taten geht es? Taten, die aus diesem Hochmut, diesem Stolz heraus entspringen. Und wir hatten bereits schon die soziale Ungerechtigkeit innerhalb dieser Länder gesehen und auch die sexuelle Perversion und viele andere Dinge, diese heidnische Götzenanbetung, wo man meint, man bete den wahren Gott an. Und Gott nimmt einen solchen Gottesdienst nicht an, wie wir gleich sehen werden. Er wendet sich auch gegen falschen Patriotismus, falschen Nationalismus. Denn das sind Dinge, die einen dazu bringen, gegen andere Menschen vorzugehen, andere Nationen, andere Länder. Wir lesen Amos Kapitel 9, die Verse 7 bis 8. Seid ihr Kinder Israel für mich nicht wie die Söhne der Kuschiter? Das sind Äthiopier, spricht der Herr. Habe ich nicht Israel aus Ägypten geführt? Und die Philister aus Kaftor und die Syrer aus Kyr. Er hat andere auch aus der Gefangenschaft geführt. Siehe, die Augen des Herrn sehen auf das sündige Königreich. Das ist aus Israel. Um es vom Erdboden zu vertilgen. Obwohl ich das Haus Jakob nicht ganz und gar vertilgen will, spricht der Herr. Einige werden überleben. Aber nicht viele. Aber es geht hier um diesen Nationalismus, diesen Patriotismus. Oh, Gott hat nur uns geholfen, andere nicht. Und dann kommt dann diese falsche Idee her, dass man dann Vertrauen hat, dass alles weiter so läuft und laufen wird wie bisher. Und so macht Gott sehr, sehr deutlich, dass Verwüstung, Bestrafung kommen wird. Amos Kapitel 7, die Verse 8 und 9. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Ich sagte, ein Senkblei. Und da sprach der Herr zu mir, siehe, ich will ein Senkblei mitten durch mein Volk Israel legen und ihm nichts mehr nachsehen, sondern die Höhen Isaaks, Isaak, der Vater von Jakob, sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden. Und ich will mich nicht, und ich will mich mit dem Schwert über das Haus Jerobeam machen. Interessant, es geht um diesen Jerobeam, von dem wir eben gelesen haben, zur Zeit von Salomo, als Salomo gestorben war. Aber der König, der zur Zeit von Amos im Hause Israel herrschte, hieß auch Jerobeam. Das war Jerobeam der Zweite. So hat das hier also auch eine doppelte Bedeutung. Lesen wir einmal Amos Kapitel 8 und die Verse 2 und 3. Und er sprach, was siehst du, Amos? Und ich antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Und er sprach der Herr zu mir, das Ende für mein Volk Israel ist gekommen. Es geht hier um die Ernte, diese endgültige Ernte, von der auch das Buch der Offenbarung spricht, von der auch das Buch Joel spricht. Das Ende für mein Volk Israel ist gekommen. Ich will ihm nichts mehr nachsehen. Und die Lieder im Palast, eine bessere Übersetzung hier, wie es die New King James Bible bringt, und die Lieder im Tempel. Es geht hier um einen buchstäblichen Tempel, der existieren wird im Hause Juda. Dieser dritte Tempel wird wieder aufgebaut werden, kurz vor der Wiederkunft Christi. Und die Lieder im Tempel werden an jenem Tage zu wehklagen werden, spricht der Herr. Herr, es werden an allen Orten viele Leichname liegen, die man in der Stille hinwarf. Das ist diese Katastrophe, die hier klar und deutlich beschrieben wird. Und jetzt geht Gott im Buch Amos auf diese heidnische Götzenverehrung, könnte man sagen, ein, die aber dem wahren Gott dienen soll. Aber Gott sieht das ganz anders. Gott hat damals nicht anerkannt, dass die Israeliten ein goldenes Kalb gebaut haben und gesagt haben, oh, das ist dein Gott, das repräsentiert deinen Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Und er hat mir sicherlich auch nicht diese beiden goldenen Kälber anerkannt. Und er erkennt heute diesen Götzendienst, diesen Gottesdienst, diesen falschen Gottesdienst nicht an, der durch und durch heidnisch ist. Man hat die Festtage Gottes, den wöchentlichen Sabbat und die heiligen jährlichen Festtage abgeschafft und durch Sonntag ersetzt, einem Tag, der dem Sonnengott Baal diente. Und Ostern und Weihnachten hat es heidnische Feste, die damals den heidnischen Göttern dienten, auch Baal, auch Ostera oder Aschera, wo der Name auch Ostern herkommt, Ostara. Und man schaut sich heute so die Gottesdienste an. Was sagt Gott hierzu? In Amos Kapitel 5, die Verse 21 bis 23. Ich hasse und ich verachte eure Feiertage und kann eure Versammlungen nicht riechen. Es geht nicht um seine Feiertage. Der Sabbat ist der Tag des Herrn. Es geht hier um die Feiertage des modernen Hauses Israel und Juda. Das sind aber keine Feiertage, die Gott akzeptiert. Er sagt, ich hasse die. Behalten Sie Ihren Finger in Amos, aber schauen wir uns kurz Hosea Kapitel 2 an, Vers 13. Hosea 2 und in Vers 13. Und ich will mit allen ihren Freuden, Festen, Neumonden, Sabbaten und allen ihren Feiertagen ein Ende machen. Warum wird hier Sabbate erwähnt? Nun, es ist kein Geheimnis, dass heute auch die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen vom Sabbat sprechen. Und sie meinen damit den Sonntag. Es geht nicht um den wahren Sabbat. Letztens hat der Papst eine Rede gehalten und hat gesagt, ja, also natürlich die 10 Gebote, die muss man halten, aber dann darüber hinaus darf man keine Regeln haben, wie das damals die Juden hatten. Denn wir haben ja die Freiheit durch den Heiligen Geist erlangt, was immer dieser Blödsinn bedeuten soll. Aber wenn er wirklich die 10 Gebote halten will, dann muss er den wöchentlichen Sabbat halten, die Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend, Sonnenuntergang. Tut er das? Nein! Schauen Sie sich dieses doppelzüngige Gerede an. Und Gott sagt, ich hasse das. Ich hasse das. Und er sagt noch mehr. Schauen wir uns Amos Kapitel 8 an. Oder zunächst einmal wiederum Amos Kapitel 5, gehen wir zurück und lesen wir jetzt Vers 23. Amos Kapitel 5 und Vers 23. Beende das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Man könnte auch Orgelspiel jetzt hier einsetzen. Und das Geplärr deiner Lieder sagt, das ist nicht das, was ich will. Und dann auch jetzt in Amos Kapitel 8 und in Vers 10. Er sagt, ich will eure Feiertage in Trauern und alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln. Ja, das wird geschehen, wenn Gott eingreift, wenn Gott seine Plagen, die auch das Buch Offenbarung beschreibt, über die Nation, über die Völker ausgießen wird. Und er sagt, zu der Zeit wird es auch einen Hunger geben. Wir sprechen jetzt nicht von diesem buchstäblichen Hunger, dieser Hungersnot, auf die wir bereits eingegangen sind. Es geht hier um einen anderen Hunger. In Amos Kapitel 8, die Verse 11 bis 12. Da heißt es, siehe, jetzt kommt die Zeit, spricht der Herr, Herr, da werde ich einen Hunger ins Land schicken. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Und sie werden hin und her von einem Meer zum anderen laufen, vom Norden bis zum Osten umherstreifen und das Wort des Herrn suchen und werden es doch nicht finden. Bedeutet das jetzt, dass die Kirche aufgehört hat, das Wort Gottes zu predigen? Bedeutet das jetzt, dass diese Stelle, die wir eingangs erwähnt haben, in Amos 5, dahingehend jetzt angewendet wird, dass man sagt, okay, wir sind jetzt die Klugen, die Einsichtigen, die Weisen, wir hören auf, die Menschheit zu warnen, wir hören auf, das Wort Gottes zu predigen, Und von daher wird es dann nicht mehr gepredigt. Deswegen suchen jetzt die Leute danach, finden es nicht mehr. Oder bedeutet das, dass die Kirche Gottes jetzt nicht mehr in der Lage sein wird, es zu predigen? Nun, das würde dem widersprechen, was Christus sagt in Matthäus Kapitel 10. Zum Beispiel, es gibt viele Stellen. Aber Matthäus Kapitel 10 und Vers 23, wo Christus von der Evangeliumsverkündigung spricht, die natürlich unter Verfolgung geschehen wird. Aber was sagt er? Matthäus 10 und Vers 23. Und wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Oder wenn sie euch von einer Sendung rausschmeißen, dann sucht euch eine andere. Oder wenn man irgendwo hier runtergenommen wird vom Internet, in einer spezifischen Mediasituation, dann sucht euch eine andere. Was sagt er hier? Ich sage euch wahrlich, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Wir werden nach wie vor das Werk Gottes tun. Es wird nach wie vor verkündigt werden. Es ist ja der Knecht, der selig gepriesen wird, der wacht und der die Arbeit Gottes tut, wenn Christus kommt. Denken wir auch an die zwei Zeugen, die ja nach wie vor dann predigen werden. Während der Zeit der großen Trübsal, während des Tages des Herrn. Also diese Stelle in Amos kann nicht so verstanden werden, dass das Werk aufhören wird zu existieren. Worum geht es hier? Es geht darum, dass die Menschen so verführt, so verwirrt, so verblendet sein werden, dass sie die Wahrheit nicht mehr erkennen werden, überhaupt nicht mehr erkennen werden, wenn sie gepredigt wird. Das ist heute im Großen und Ganzen bereits schon der Fall. Es wird nur noch schlimmer werden. Sie suchen die Wahrheit, aber die Wahrheit haben sie ja nie erkannt in gewisser Hinsicht und sie werden sie auch nicht finden, denn sie sind verblendet. Sie folgen dem Tier, dem falschen Propheten, zum Beispiel, der sie durch ihre Wunder, seine falschen Wunder verführt. Das hatte Gott auch bereits schon prophezeit. Schauen wir uns einmal Amos Kapitel 2 und Vers 12. So gebt ihr den Nazireern Wein zu trinken, die Nazireer, die durften ja keinen Wein trinken, und gebietet den Propheten, ihr sollt nicht weissagen. Das war die Einstellung. Man will nichts hören von Gottes Wort. Und Gott wird dann letztlich sagen, okay, dann werden halt die Lügen kommen, weil ihr ja euch nicht an die Wahrheit halten wollt, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen habt. Dann werdet ihr durch Lügen verführt werden. Wir lesen Amos Kapitel 5 und Vers 10. Aber sie hassen den, der im Tor Recht spricht. Und sie verabscheuen den, der heilsam lehrt. Nee, das wollen wir nicht hören. Das Gesetz ist doch abgeschafft. Ich kann doch tun und lassen, was ich will. Wir können diese sexuelle Perversion durchführen, von der wir gelesen haben. Wir können soziale Ungerechtigkeit begehen, von der wir gelesen haben. Das ist alles okay. Und man hasst dann den, der sagt, nein, das ist nicht okay. Das soll nicht getan werden. Das war damals schon im Zeitpunkt von Amos der Fall, diese Einstellung in Amos Kapitel 7 und Vers 10. Da lesen wir, da sandte Amasja, der Priester in Bethel, zu Jerobeam. Das war jetzt dieser Jerobeam der Zweite, der da lebte, dem König Israels, und ließ ihm sagen, der Amos macht mitten im Haus Israel einen Aufruhr gegen dich. Und das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn Amos sagt, Jerobeam wird durch Schwert sterben und Israel wird aus einem Lande gefangen weggeführt werden. Und das sagen wir heute auch. Der letzte Führer sozusagen von Amerika wird durch das Schwert sterben. Und der letzte Führer des Vereinigten Königreiches wird durch das Schwert sterben. Und so wird es auch der letzte Führer im Hause Juda sein. Und es heißt sogar in einigen Stellen, dass das innerhalb eines Monats geschehen wird. Aber das will man nicht hören. Und auch die Gefangenschaft, die prophezeit ist, für das Haus Israel, für das Haus Juda, dass die Gefangenen hinweggeführt werden. Oh, das will man nicht hören. Der Amos, der zettelt einen Aufruhr an. Und Amasja, Vers 12, sagte zu Amos, sehe, gehe weg. Flieh ins Land Juda, aber da wäre es auch nicht unbedingt besser sein. Ist dort ein Brot, weissage dort. und weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist das Heiligtum des Königs und das Königs und das Haus des Königreichs. Also obwohl der Amos aus Juda war, war er scheinbar auch irgendwo tätig in Israel und die wollten ihn dann nicht haben und haben ihn dann wieder rausbuxieren wollen, wie man so schön sagt. Aber der Amos hat dann gesagt, was geschehen würde, auch damals schon, und das ist dann auch genauso eingetreten. Gott hat den Menschen gezeigt und Gott zeigt den Menschen heute, was geschehen wird. In Amos Kapitel 4 und Vers 13, da lesen wir: Denn siehe, er ist es, der die Berge macht, den Wind schafft und dem Menschen zeigt, was er im Sinn hat. Und er sagt uns auch, dass wir diese Warnung, und ich spreche jetzt von der Kirche Gottes, verkünden müssen. Wir müssen ja nach wie vor das Evangelium vom Reich Gottes verkünden. Das heißt ja sogar, es muss verkündigt werden, den Völkern zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Und so ist auch diese Warnung, die ja Teil der Botschaft ist, zu verkünden. Amos Kapitel 3, die Verse 7 bis 8. Denn der Herr tut nichts, ohne sein Geheimnis seinen Dienern, den Propheten, zu offenbaren. Vers 8. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr redet, wer sollte nicht weissagen? Wer sollte nicht unter göttlicher Inspiration sprechen? Gott brüllt, er gibt uns die Warnung, wir müssen sie verkünden. Gott erwartet das von uns, verlangt das von uns. Da gibt es gar keine andere Wahl. Wenn man sich Amos Kapitel 9 anschaut und angefangen in Vers 11, dann gibt uns Gott auch Hoffnung. Dann sagt er auch, was geschehen wird, gerade auch mit den Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda, wenn Christus zurückgekommen ist. Da heißt es, in jenem Tage will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Lücken verzäunen. Amos 9, Vers 11. Und was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie früher gewesen ist. Wenn Sie sich nachher Apostelgeschichte 15, Vers 16 anschauen, wo diese Stelle zitiert wird, dann wird aber hier davon gesprochen, dass man Gott erkennen wird. Das heißt dann hier in Vers 12, damit sie die übrig gebliebenen von Edom, der heutigen Türkei, also einige werden überleben, und alle Nationen, über die mein Name genannt ist, in Besitz nehmen. Ja, das Besitz nehmen bedeutet hier, sie werden den Menschen zeigen, und Gott wird sie dazu benutzen, die Wahrheit zu erkennen, den wahren Gott anzuerkennen. Sie werden sie in Besitz nehmen. Und dann heißt es in Vers 13, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da wird man gleichzeitig ackern und ernten und gleichzeitig keltern und säen, und die Berge werden von süßem Weine triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Und dann will ich das Geschick meines Volkes Israel wenden, und so, dass sie die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen werden. Die Menschen, die dann leben, werden dazu gebracht werden, diese verwüsteten Städte aufzubauen. Andere werden in andere Länder geschickt werden, wie zum Beispiel auch in Edom, um Gottes Wort zu verkünden. Und sie werden Weinberge pflanzen und Wein davon trinken und Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, Vers 15, damit sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das ist jetzt die gute Nachricht, aber dann kehrt er zurück zu dem, was vorher geschehen muss. Und daher müssen wir uns jetzt noch einmal diese Stelle in Amos Kapitel 5 und Vers 13 anschauen, die er sagt, es ist eine böse Zeit und deswegen wird der Kluge, der Weise, der Einsichtige schweigen. Wie ist das jetzt zu verstehen im Hinblick auf alles das, was wir bereits gelesen haben? Im Hinblick auf die Verpflichtung der Kirche, das Wort Gottes zu verkünden und diese Warnungen auszusprechen. Und es gibt verschiedene Kommentare, die jetzt versuchen, diese Stelle auf verschiedene Art und Weise zu erklären. Zum Beispiel Barnes Notes on the Bible verweist jetzt auf einige interessante Stellen in dem Zusammenhang in Sprüche Kapitel 9 und Vers 7. Sprüche 9 und Vers 7. Da heißt es, wer den Spötter zurechtweist, der wird Schande auf sich ziehen, Und wer den Gottlosen ermahnt, der wird verhöhnt werden. Und das ist sicherlich eine richtige Aussage, die wird auch in Matthäus Kapitel 7 und Vers 6 unterstützt. Matthäus 7 und in Vers 6. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie diese nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Also bei einer solchen Situation ergibt sich, dann soll man schon aufpassen, was man sagt und wie man es sagt. Es kann auch sein, wie dieser Kommentar zum Ausdruck bringt, dass Amos die Nutzlosigkeit dieser Verhandlungen erkannt hat, wie das auch Hosea getan hat in Hosea Kapitel 4. Der Nutzlosigkeit in dem Sinne, dass die Menschen nicht bereuen werden. Hosea Kapitel 4, dann lesen wir in Vers 4, wo es heißt: Doch soll man weder zurechtweisen noch jemanden strafen, denn dein Volk ist so, dass ich den Priester zurechtweisen muss. Oder wie es auch andere Übersetzungen haben, denn dein Volk ist so wie der Priester, dass ich die alle zurechtweisen muss. Und dann weiter in Hosea Kapitel 4 und Vers 17, den Ephraim, interessanterweise Ephraim, das Vereinigte Königreich hauptsächlich, aber auch Australien, Kanada, Neuseeland. Den Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt, wie wir das eben bereits schon gelesen haben. Lass ihn gewähren, lass ihn alleine, der hört doch nicht zu. Und gleichwohl, und das ist wichtig, obwohl Hosea das so beschrieben hat, sagt der Kommentar, Barnes Notes, ganz richtigerweise, gleichwohl hat er weiter gepredigt, gleichwohl hat er weiter die Botschaft verkündigt, die Warnung mitgeteilt, wie auch Amos, wie wir das ja gelesen haben im Buch, immer und immer wieder diese Warnung verkündigt hat. Und so können wir klar und deutlich sagen, dass die Aussage in Amos 5 und Vers 13, der Kluge wird schweigen zu dieser Zeit, sich nicht auf die, in Anführungszeichen, Propheten, die Prediger, die Geistlichen der wahren Kirche Gottes beziehen kann. Sie kann sich nicht auf die wahre Kirche Gottes beziehen. Und einige Kommentare verstehen das auch. Die sagen, ja, die Kirche hat ja nach wie vor die Verantwortung, diese Warnung zu verkünden, für die Wahrheit einzutreten, wo immer die Wahrheit zu Füßen und zu Boden getreten wird. In welcher Beziehung auch immer. Wir lesen das in Jesaja Kapitel 58 und Vers 1. Und ganz besonders geht es hier auch um das Haus Israel. Und es geht um eine Endzeitprophezeiung. Jesaja 58 und lesen wir Vers 1. Rufe laut, schone nicht. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkünde meinem Volk ihre Übertretungen und dem Haus Jakob, diesem unbekehrten Haus Jakob, ihre Sünden. Meinem Volk könnte sich auch auf die Kirche beziehen. Wir müssen beides tun. Wir müssen der Kirche Gottes auch ihre Übertretungen vor Augen halten und wir müssen Jakob, dem Haus Jakob, ihre Sünden zeigen. Und wenn ich sage wir, dann will ich gleich darauf zu sprechen kommen, wer mit wir gemeint ist. Einige meinten, die haben so ein bisschen von der Wahrheit geschnuppert, hören sich vielleicht hin und wieder unsere Predigten an und meinen, sie hätten jetzt die Aufgabe erhalten von Gott, diese Warnungen auszusprechen. Das ist keineswegs der Fall. In Micha Kapitel 3 und in Vers 8, da lesen wir auch etwas Interessantes. Micha 3 und Vers 8. Ich aber bin voll Kraft und Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünden anzuzeigen. Hier wird eine Umkehrung getroffen. Jakob, der unbekehrte Teil, könnte man sagen. Israel, möglicherweise der bekehrtere Teil, das könnte sich hier auf die Kirche beziehen, denn wahre Christen sind geistliche Israeliten, auch wenn das einige nicht kapieren wollen. Aber man muss den Heiligen Geist in sich haben, um dies tun zu können. Also sagt hier Micha, ich bin voll Kraft und Geist des Herrn, voll Recht und voll Stärke. um dies zu tun. Wie ich sagte, es ist die fortfahrende Aufgabe der Kirche Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern zu einem Zeugnis zu verkünden. Und wenn wir es nicht tun, aus welchen Gründen, aus welchen Motivationen, aus welchen Rechtfertigungen auch immer, dann übertreten wir den Auftrag Gottes. Wir müssen diese Aufgabe, diese Verpflichtung erfüllen, und zwar wann? Nur dann, wenn es eine gute Zeit ist. In 2. Timotheus Kapitel 4, was sagt Paulus dem Timotheus? 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 2. Predige das Wort, tritt dafür ein, sei es zu gelegener Zeit oder zur Unzeit. Strafe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Manchmal braucht man sehr viel Langmut, sehr viel Geduld, wenn Frustration einsetzt, wenn man Predigten gibt, hunderte von Predigten, die wir bereits veröffentlicht haben. Und immer wieder kommen dann die gleichen Fragen, die schon, wer weiß wie oft, behandelt worden sind, die man sehr leicht für sich selbst beantworten kann, wenn man nur ein bisschen auf unserer Webseite herumsucht. Man kann ja eine Suche eingeben und dann hat man sofort die Antwort in vielen Fällen. Leute fragten mich zum Beispiel, ja, wie sieht es damit aus mit diesem Wort? Man gibt das Wort ein und innerhalb von ein paar Sekunden hat man bereits schon Predigten oder auch Artikel, Broschüren, die das erklären. Und so, weil eben eine Unterscheidung getroffen werden muss zwischen der offiziellen Kapazität der Kirche und, sagen wir einmal, Individuen, schreiben das auch einige Kommentare so, wie zum Beispiel Matthew Poole's Commentary. Er sagt, nun einige, die meinen, wenn es um die Weisen geht, um die Einsichtigen, die sollen alle schweigen, inklusive auch Propheten oder Prediger. Er sagt, nein, das kann ja nicht sein, denn die Propheten, die Prediger, die haben eine Verpflichtung, eine andauernde Verpflichtung, die Botschaft, die Wahrheit Gottes zu verkünden. Es geht hier um Menschen in ihrer privaten Eigenschaft. Während die Kirche in ihrer offiziellen Kapazität sprechen muss, können Individuen das Prinzip anwenden, nicht die Perlen vor die Säue zu werfen. In einer privaten Kommunikation, sagen wir einmal, und Gill's Exposition of the Entire Bible sieht es auch so. Die schreiben, nun ja, also die Propheten des Herrn, diejenigen, die unter Inspiration sprechen, die dazu von Gott gesandt worden sind, wie es im Römerbrief heißt, man kann nicht einfach von sich aus meinen, man sei gesandt worden, aber die wirklich von Gott ordiniert worden sind und gesandt worden sind, dies zu tun, die müssten zu allen Zeiten die Wahrheit sprechen. Sie dürfen nicht das zurückhalten. Sie müssen den gesamten Ratschlag und Ratschluss von Gott verkünden. Und der Kommentar sagt, was auch immer die Konsequenzen sein mögen. Aber wenn es um private Personen geht, sagt er, dann gehört manchmal sehr viel Weisheit dazu, zu wissen, wann man sprechen soll und wann man schweigen soll. Und er sagt, es kann aber auch hier die Stelle so verstanden werden, wo es heißt, der Kluge wird schweigen, denn es ist eine böse Zeit, dass sie nicht zu Gott beten werden für das Wohlergehen dieser bösen Menschen. Sie wissen, dass Gottes Bestrafung kommen wird. Wir hatten das gelesen im Buch Amos. Er sagt, ich will das jetzt nicht mal zurückhalten. Es wird geschehen. Zunächst einmal, wenn es um diese private Kapazität geht, der Privatperson, dann müssen wir sehr aufpassen, wie wir uns verhalten. Das gilt auch sogar für Prediger. In unserer offiziellen Kapazität, wenn wir also vom Podium her predigen, dann haben wir diese Aufgabe, diese Verpflichtung, es zu tun. Und jeder kann dann abschalten, wenn er nicht zuhören will, wenn das herausgegeben wird, herausgestrahlt wird. Aber wenn wir in einer privaten Situation uns befinden, dann ist auch sehr viel Weisheit gegeben, dass wir nicht die Perlen vor die Säue schmeißen, wenn Menschen gar nichts davon wissen wollen. dass wir die jetzt nicht anfangen zu bombardieren und zu sagen, okay, ich will dir mal jetzt die Wahrheit erklären und du bist jetzt ein schlimmer Sünder und du tust dies und das und du sollst aufhören damit zu tun und so weiter und so fort. Schauen wir uns einmal an, was in 1. Petrus Kapitel 3 geschrieben steht. Einige wollen immer gern predigen anderen gegenüber und predigen sich selber nicht. Das ist eine sehr schlimme Situation. Das nennt man Heuchelei in der Bibel. In 1. Petrus Kapitel 3 und in Vers 15, da sagt Petrus, heiliget aber Gott den Herrn in euren Herzen, seid jederzeit bereit zur Verantwortung, zur Antwort jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. Also jemand fragt sie, ja, warum halten sie den Sabbat? Und er will es auch wirklich wissen. Nicht jemand, der eine Frage stellt, um mit ihnen argumentieren zu können, der die Wahrheit gar nicht wissen will, der nur daran interessiert ist, zu argumentieren und zu widersprechen. Nein, aber wenn jemand es wirklich wissen will, dem sollten Sie schon dann die Antwort geben. Hoffentlich kennen Sie auch die Antwort. Warum halten Sie den Sabbat? Warum halten Sie den Sonntag nicht? Warum halten Sie Weihnachten nicht und Ostern nicht? Und so weiter und so fort. Aber es geht nicht darum, dass Sie jetzt draußen auf die Straße marschieren mit einem Schild und schreiben, ihr verdammten Sünder, ihr werdet alle im folgenden Pfuhl enden, weil ihr den Sabbat nicht haltet. Das ist nicht Ihre Verantwortung. Schauen Sie. Das ist nicht Ihre Verantwortung. Es ist nicht Ihre Verantwortung, Ihren Arbeitskollegen jetzt die Wahrheit verklickern zu wollen, wenn die gar nicht danach fragen. Oder in der Schule und Universität Ihren Kommilitonen das mitzuteilen. Oder sogar Ihrem, sagen wir mal, unbekehrten Ehepartner. Auch da muss man aufpassen, dass man da nicht zu viel sagt. Auch da sollte man eigentlich nur das tun, was hier geschrieben steht. Wenn gefragt wird, wenn auf richtige Weise gefragt wird, mit dem richtigen Verständnis gefragt wird, dem Willen, etwas lernen zu wollen, dann ja, dann sollte man die Antwort geben. Ansonsten nein. Und auch das kann insoweit auf diese Weise verstanden werden, wenn Amos sagt, der Kluge wird schweigen. Eine böse Zeit mit bösen Menschen. Die wollen ja die Wahrheit gar nicht hören. Nun, die Kirche als Institution hat nach wie vor die Verantwortung, es zu tun. Aber es geht hier um die individuelle Kapazität. Und es ist auch richtig, dass die Zeit kommt und ist möglicherweise bei einigen bereits schon da, dass wir nicht für das Wohlergehen der Menschen, die in Sünde leben und weiterhin in Sünde leben wollen, beten sollen, zu Gott beten sollen. Schauen Sie, in Jeremia Kapitel 7 wird das auch deutlich gemacht. Man muss natürlich auch da Weisheit haben und Verständnis, um zu sehen, auf wen das jetzt zutrifft. Aber in Jeremia Kapitel 7 und Vers 16, da lesen wir, dass Gott sagt zu Jeremia, und du sollst nicht für dieses Volk bitten. Und du sollst weder Klage noch Gebet für sie vorbringen, auch nicht vor mir für sie eintreten, denn ich werde dich nicht hören. Auch in Jeremia Kapitel 11 und in Vers 14. So bitte du nicht nun für dieses Volk und tritt nicht mit Flehen oder Gebet für sie ein, denn ich werde sie nicht hören, wenn sie in ihrer Not zu mir schreien. Zunächst einmal müssen sie die Lektion lernen. Durch die große Trübsal den Tag des Herrn gehen. Nun, wenn sie sich bekehren, ist eine andere Sache. Aber wenn sie sich nicht bekehren, wenn sie nur zu Gott schreien, zu einem Gott, weil sie jetzt in Not sind, aber nach wie vor weiterhin in Sünde leben wollen, dann sagt Gott, ich werde euch dann nicht mehr hören. Und so lesen wir auch in Jeremia 14 und Vers 11. Und der Herr sprach zu mir, du sollst für dieses Volk nicht um Gnade bitten. Oder um ihr Wohl, wie andere Übersetzungen es haben. Nein, wir sollen nicht für den Sünder bitten, dass Gott den Sünder segnet in seinem bösen Tun. Nun, wir können schon zu Gott beten, dass er den Sündern die Augen öffnet, den Verstand öffnet, sodass sie erkennen, was ihr böses Tun ist. Und man kann, wenn man gefragt wird, auch auf diese Broschüre hinweisen und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Eine Broschüre, die wir gerade veröffentlicht haben. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand, weil die Menschen das Gesetz nicht mehr anerkennen. Sie brechen es. Sie verleugnen es. Sie lehren fälschlicherweise, Christus kam, das Gesetz abzuschaffen. Nun, wenn einer auf eine solche Weise leben will, sündigen will, dann wird Gott auch sagen, okay, der Sünde Sold ist der Tod, und wenn man sündigt, dann ist die Strafe des Gesetzes, der Fluch des Gesetzes, weil man verflucht ist, wenn man das Gesetz bricht, über einem. Und dann wird Gott einen nicht segnen, solange wie man verflucht ist in diesem Sinne. Verstehen Sie, wie ich das jetzt meine? Es kommt auf die Reue an. Es kommt darauf an, aufzuhören, das Falsche zu tun, aufzuhören, das Gesetz zu brechen, zu beginnen, das Gesetz zu halten. Wenn man das nicht tun will, dann sagt Gott, dann braucht ihr auch nicht für solche Menschen, um ihr Wohl, um ihr Heil zu beten, denn ich will euch nicht hören. Auch das kann mit dieser Stelle in Amos 5 gemeint sein. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Sonzino spricht davon in seinem Kommentar. Man soll Gott nicht dafür kritisieren, gegen ihn murren, weil er jetzt diese Dinge tun wird. Man ist einsichtig und klug genug zu erkennen, Gott weiß, was er tut. Und auch wenn das mitunter auch für uns negative Auswirkungen haben kann, wie damals bei den Israeliten es ja der Fall war, als Gott die Plagen über Ägypten ausgeschüttet hat, waren die ersten Plagen auch solche, die auch Israel mit beeinträchtigt haben, aber dann nicht mehr. Dann hat Gott ihnen Schutz gewährt und sie von diesen Plagen befreit. Also auch hier sollte man aufpassen, dass man nicht als ein kluger Mensch anfängt, mit Gott zu hadern und zu sagen, ja, warum tust du das aber? Dieser Welt an, diesen Menschen. Es gibt eine weitere Möglichkeit, diese Stelle zu verstehen. Und der Jameson, Fawcett und Brown Kommentar, der spricht davon, dass man ruhig sein soll, nicht nur mit der Zunge, sondern auch, dass man sich nicht irgendwie an diesen politischen Aktivitäten, dieser politischen Situation, diesen politischen Gegebenheiten beteiligen soll. In irgendeiner Form. Das heißt in Epheser Kapitel 5 und Vers 16, dass man die Zeit auskaufen soll, beachten soll, denn es ist eine böse Zeit. Man soll sie nutzen auf die richtige Weise. Soll sich nicht mit den Dingen abgeben, mit denen wir uns nicht abzugeben brauchen. Deswegen nehmen wir nicht an politischen Aktivitäten teil, treten nicht für einen politischen Kandidaten ein, weil wir alle wissen, keiner wird etwas an diesen Dingen ändern, was wir hier heute beschrieben haben. Es geht darum, dass wir verstehen müssen, dass die Herrscher dieser Welt, egal wer sie sind und wo sie sind, nicht den Geist Gottes haben und von daher keine richtigen, Gott wohlgefälligen Entscheidungen treffen werden und ganz besonders jetzt nicht in dieser Endzeit, dieser bösen Zeit. Schauen wir uns einmal 1. Korinther Kapitel 2 an, wo Paulus dies deutlich macht. 1. Korinther Kapitel 2 und lesen wir die Verse 6 bis 8. Wir reden Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott zuvor verordnet hat von Ewigkeit her zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Obersten, den Regierenden, den Führern, den Leitern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Gott macht die alle mit verantwortlich dafür. Und auch in Kapitel 3, die Verse 19 und 20, 1. Korinther Kapitel 3. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit. Und wieder, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie vergänglich sind, dass sie nutzlos sind, keinerlei Erfolg haben werden. Es geht also in Amos Kapitel 5 und Vers 13 in keiner Weise darum, dass wir als die Kirche Gottes aufhören könnten oder dürften oder sollten oder müssten, die Wahrheit zu verkünden. Wir haben eine Verpflichtung, dies zu tun. Und es gibt ein interessantes Prinzip. Wenn man es nicht mit ganzer Kraft und vollständig und mit Zielgerichtetheit tun will, was Gott dazu sagt, in Jeremia Kapitel 48, nun das ist ein Prinzip, natürlich, denn hier wird ein anderes Problem dargestellt, aber es geht mir hier um dieses Prinzip, das wir auch in Gottes Kirche immer schon insoweit verstanden haben. Da heißt es in Jeremia 48, Vers 10, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig tut. Und wir haben heute dieses Werk des Herrn zu tun, und zwar mit Zielgerichtetheit. Nicht wie Laodicea beschrieben wird, die ihren Eifer verloren hatten. Verflucht ist, wer das Werk des Herrn zwar tut, in gewisser Weise, zu einem gewissen Maße, aber es lässig tut. Man kann auch übersetzen, nachlässig tut, nicht mit Eifer tut. Oder wenn man es überhaupt nicht tut, dann nimmt man sogar noch mehr verflucht. Wenn man irgendwelche Ausreden findet, wie zum Beispiel diese Stelle hier in Amos. Ach, ja, das heißt ja, wir brauchen ja heute das Wort Gottes nicht mehr zu verkündigen. Oder alles das, was wir tun müssen heute, ist uns vorzubereiten auf die Flucht zum Ort der Sicherheit. Okay, also wir brauchen das Werk nicht mehr zu vollführen und vollenden. Insoweit brauchen wir das Evangelium nicht mehr zu verkündigen. Und was alles diese Rechtfertigungen sind. Oh, wir müssen uns jetzt ja an gewisse Vorstellungen und Vorschriften halten. Von daher dürfen wir ja nicht und. Hesekiel Kapitel 3 sagt uns sehr deutlich, was wir heute zu tun haben. Hesekiel Kapitel 3. Und lesen wir die Verse 17 bis 19. Und wenn Sie Teil der wahren Kirche Gottes sind, dann haben Sie die Verpflichtung, die Kirche Gottes insoweit zu unterstützen. Nicht selbst persönlich jetzt hinauszugehen, aller Welt das zu tun, was die Kirche als Institution tun muss, aber sie durch Gebete zu unterstützen und auf andere Weise. Hesekiel Kapitel 3, Vers 17. Du Menschenkind, ich habe dich als Wächter über das Haus Israel gesetzt. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von mir warnen. Das ist das, was wir heute jetzt in dieser Predigt und auch in anderen Predigten getan haben. Und wir haben das Wort Gottes erkannt. Und so verkündigen wir das ihnen jetzt auf diese Weise. Ich mag hinzufügen, viele tun es nicht. Ich habe dich als Wächter über das Haus Israel gesetzt, du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von mir warnen. Und wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wegen oder damit sich der Gottlose vor seinem gottlosen Wesen hütet, damit er am Leben bleibt, dann wird der Gottlose wegen seiner Sünde sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Vers 19, und wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht von seinem gottlosen Wesen und Weg bekehrt, dann wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast deine Seele gerettet. Diejenigen, die sich weigern, nichts zu tun, deren Blut oder vielmehr das Blut dann der Gottlosen ist auf ihrem Haupt. Lesen wir auch in Kapitel 33, Hesekiel 33, angefangen Vers 2. Du Menschenkind, predige den Kindern deines Volkes und sage zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land kommen lasse und das Volk im Lande einen Mann unter ihnen nimmt und ihn zu ihren Wächtern macht, und er sieht das Schwert über das Land kommen, bläst er die Trompete und warnt das Volk. Wer nun den Schall der Trompete hört und sich nicht warnen lässt und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut sei auf seinem Kopf. Denn er hat den Schall der Trompete gehört, der Posaune, und hat sich dennoch nicht warnen lassen, darum sei sein Blut auf ihm. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben retten. Und dann sagt er wiederum in Vers 7, und dich, du Menschenkind, habe ich als Wächter über das Haus Israel gesetzt, und du wirst das Wort aus meinem Munde hören, weil du sie vor mir warnen sollst. Es gibt noch weitere Stellen, die diese Verpflichtung der Kirche, denn wir sind heute diese Wächter, die diese Verpflichtung beschreiben. Jeremia Kapitel 6 und Vers 17. Jeremia 6 und Vers 17. Ich habe Wächter über dich gesetzt. Achtet auf den Schall der Posaune, aber sie sagen, wir wollen nicht darauf achten. Das ist deren Entscheidung. Wenn sie nicht auf das achten wollen, was wir zum Beispiel heute in dieser Predigt gesagt haben, das ist ihre Entscheidung. Aber sie müssen dann auch mit ihren Konsequenzen leben. Und wenn sie darauf achten, das ist auch ihre Entscheidung. Aber sie werden dann mit den guten Konsequenzen leben können. Im Buch Habakuk, im Alten Testament, Habakuk, in Kapitel 2 und in Vers 1. Da lesen wir: Hier stehe ich auf meinem Wachposten, stelle mich auf den Wall und halte Ausschau, um zu sehen, was er mir sagen wird und was für eine Antwort sein wird auf meine Anklage. Und der Herr aber antwortete mir: Schreibe die Vision auf und male sie auf eine Tafel, damit man sie geläufig lesen kann. Die Weissagung gilt erst für die festgesetzte Zeit, aber sie zielt auf das Ende hin und wird nicht trügen. Wenn sie sich aber verzögert, dann warte darauf, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Und wir hatten bereits eben schon gelesen im Buch Ezekiel, es wird dann keine Verzögerung mehr geben. Aber er steht hier auf seinem Posten. Es gibt heute eine Sendung, die heißt Auf Posten stehen. Und das ist das, was unsere Verantwortung ist. Wir stehen auf Posten, wir warnen sie. Das Buch Amos macht es sehr deutlich, was geschehen wird in kurzer Zeit. Viele andere Bücher tun es auch. Ich hoffe, Sie nehmen die Warnung zu Herzen. Ich hoffe, Sie bestellen sich diese kostenlose Broschüre und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Und wenn Sie diese Broschüre über den Niedergang und Aufstieg von Großbritannien und Amerika noch nicht haben, dann bestellen Sie sich diese auch. Alles dies ist kostenlos. Alles dies wird ermöglicht durch die Spenden von freiwilligen Mitarbeitern, die erkannt haben, wo das Werk Gottes getan wird und die uns dabei unterstützen wollen, es zu tun. Ich hoffe, Sie verstehen, worum es geht, was heute wichtig ist, was wir begreifen müssen. Ich hoffe, Sie bekehren sich zu Gott, wenn Sie es noch nicht getan haben, und Sie bleiben bei Ihrer Bekehrung und weichen nicht ab von dem, was Sie einmal als richtig erkannt haben, sondern schreiten fort, hin zur Vollendung, hin zu dem Zeitpunkt, wenn über den Tag des Herrn hinaus Jesus Christus kommt, um uns unseren Lohn zu geben, um uns zu verwandeln in Geistwesen, sodass wir Einlass finden können in seine Gottfamilie, die Familie Gottes, das Reich Gottes, das wir heute verkündigen. Es wird bald hier auf Erden errichtet werden, diese Herrschaft Gottes hier auf Erden. Das wird bald geschehen. Vorher werden schreckliche Dinge geschehen müssen. Aber auch da, wenn wir sehen, wie sie geschehen, wissen wir, dass die Wiederkunft Christi sehr nahe herbeigekommen ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.